Ja, ich bin eigentlich von meiner Kindheit her schon lange sehr geprägt, alles mit ein bisschen Verstand und bedacht anzugehen und wohl überlegt und lange im Voraus geplant. Bin da auch so geprägt und dementsprechend hat unsere größte Tochter Sarah hat mal ein schönes Bild gemalt mit dem Bibelvers dazu, mit dem ich schon lange arbeite, aus Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und mit diesem Vers gehe ich schon länger so immer wieder ein und aus und bewege ihn auch des Öfteren bei vielen alltäglichen Entscheidungen und auch bei vielen Sachen, wo ich noch nicht genau weiß, wie es ausgehen wird. Und das ist mir ja, ein Stück ans Herz gewachsen und habe auch immer wieder dann lernen müssen, mein Vertrauen ganz auf den Herrn zu setzen und auch manchmal in Situationen, wo man vorher vom Verstand her nicht weiß, wie es ausgeht oder die man auch nicht planen kann, ganz auf den Herrn zu vertrauen. Und da sind wir jetzt schon auch beim Thema. Es soll um das Thema gehen, dass wir die Kinder Gottes sind oder dass wir die Kinder Gottes werden sollen. Ja. Wir haben das letzte Woche vom Konrad oder vor zwei Wochen vom Konrad hatten wir die eine Stelle dabei, da hat er über die Auferweckung des Lazarus gesprochen. Und wo Jesus gebetet hat in Johannes 11, Vers 41 und 42, sagt er diese eine Stelle: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und da geht schon so eine richtige enge Herzensbeziehung zwischen Jesus und dem Vater aus. Das kann man dort erkennen. Na? Also, und da wollen wir doch auch alle hineinwachsen, dass wir in dieser beständigen, engen Gemeinschaft, wie wir es heute am Anfang schon gehört haben, mit Jesus und mit dem Vater sind und mit seinem Heiligen Geist. Na, da wollen wir doch alle hineinwachsen. Da wollen wir doch alle sein, dass wir in diesem tiefen Vertrauen sind, wenn wir den Herrn bitten, wird er es geben, nach seinem Willen. Und dass da nicht mehr so ein Gewackel ist, na wird es nur oder wird es nie. Und deswegen hat Jesus auch an anderer Stelle dann den Jüngern dieses Beispiel gegeben, wo sie sich gestritten haben, wo sie gesagt haben, na wer ist unter uns der Größte? Na? In Matthäus 18, da gehen wir jetzt mal rein, ab Matthäus 18, Vers 1, da haben sie gerungen miteinander und haben gesagt, wer ist denn nun unter uns der Größte? Was macht Jesus? Er tut dann nicht einteilen, na hier jetzt der Petrus, dann der Johannes, dann der Jakobus und so weiter und ordnet diese ein bisschen auf und so, jetzt habe ich euch alle mal eingeordnet, wie ihr mir auch am nächsten steht und wie ich das so sehe. Und dann so die Jünger, ja, jetzt rühme ich mich und ich bin hier super Jünger Nummer 1. Nein, 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 Jesus reagiert ganz anders. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn sich jemand selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und er gibt ihnen damit auch ein Beispiel. Na, er zeigt ihnen, okay, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, wenn ihr mir nicht so vertraut, wie dieses Kind seinen Eltern vertraut und euch so abhängig von mir macht, wie dieses Kind und seinen Eltern, dann könnt ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Na? Wir müssen werden wie Kinder, um in das Reich Gottes hineingeboren zu werden, um vom Neuen geboren zu werden und im Glauben das Kreuz und die Auferstehung anzunehmen. Und wir müssen aber auch wie Kinder sein, um im Vertrauen und im Glauben und im Gehorsam drin zu bleiben. Na? Und das jeden Tag neu. Denn es steht, das ist auch schon nicht ein unerhebliches Thema. Ich habe es dreimal in den Evangelien gefunden, komme ich dann noch dazu. weil dann steht, ihr werdet keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also sollten wir uns doch mit den Kindern mal ein bisschen beschäftigen, oder? Und auch mal damit auseinandersetzen, wie verhält sich ein Kind? Wie geht ein Kind so an gewisse Situationen heran? Ne? Und es geht immer damit los, dass jemand sagt, okay, ich schreie jetzt wie ein Kind nach Gott, meinem Vater, weil ich selbst erkenne, dass ich ohne ihn nichts kann. Ne? In Römer 8, Vers 15 lesen wir dieses Abba, Vater. Und das ist es gut, wenn ein Gläubiger von Anfang an seines Glaubenslebens diesen Ruf hat, diesen Schrei nach dem Vater, wie ein Kind, das völlig nackt und bloß irgendwo auf der Straße sitzt, weder anzuziehen hat, weder Essen hat, noch trinken und dann zu seinem Vater schreit. Das betrifft zwar jetzt wahrscheinlich keine Kinder von uns hier, aber im Geistlichen gesehen in Deutschland sind viele Kinder so vaterlos, weil sie Gott nie haben, weil sie Jesus nie haben, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und alles, was sie so ausdrücken und tun, ist oftmals doch eigentlich nur ein Herzensschrei nach Gott, dem Vater. Obwohl wir das vielleicht auch erstmal anders wahrnehmen, aber weil da noch eine gewisse Rebellion mit drin steht in der ganzen Sache, äußert sich das manchmal so. Na? Und wer wirklich das erkennt, dass er ohne Gott nichts kann, dass er ohne Gott nichts ist, dass er ohne Gott nichts tun kann, na? Und völlig von ihm abhängig ist und an ihm glaubt, kommt in das Reich der Himmel, na? Wie dieses Kind, und erbt es auch. Na? An anderer Stelle hat Jesus gesagt, in Lukas 14, Vers 11, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich habe das zweimal im Lukas gefunden, ich habe aber gestern Abend nur noch die eine Stelle gefunden, oder gestern halt. Es geht immer erstmal damit los, dass wir unsere eigene Verlorenheit, unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere eigene Falschheit erkennen und wirklich anfangen, wie ein Kind nach dem Vater zu schreien. Und so wie das alleingelassene Kind nach Mama und Papa ruft, wenn sie gerade mal nicht da sind, wir hatten da im Urlaub eine Situation, da ist die Tabea ist ein Stück zu weit vorausgerannt mit den anderen größeren Geschwistern und hatte aber den Anschluss zu den älteren Geschwistern verloren und wir waren noch viel zu weit hinten, weil wir uns noch die Landschaft angeguckt hatten und noch ein bisschen unterhalten hatten. Und auf einmal stand sie mitten vorne auf dem Weg und hat geweint und laut gerufen, weil sie nur alleine im Wald stand. Und genauso ist es doch auch mit uns, ne? Genauso soll doch der Sünder erkennen, dass er den Namen Jesus anrufen muss, dass er errettet wird. Nach Römer 10, Vers 13. Und auch die, die schon ein paar Jahre lang an Jesus glauben, müssen wir doch immer wieder an diesen Punkt zurückkehren. Ne? Dass wir immer wieder uns auch von dem Heiligen Geist, von Schuld und Sünde überführen lassen und wieder neu zum Vater rufen, wieder neu Herrn Jesus um Vergebung bitten. Und auch wir sollten diese Herzensschreie noch zulassen, weil dann ist es lebendig, dann ist es echt und dann ist es auch von Herzen. Na? Auch da kann eine gewisse Routine eintreten, dass wenn man jeden Abend Gott um Vergebung für seine Sünden bittet, dass das irgendwann nur noch so ein Routinegebet ist und nicht mehr so von Herzen kommt. Und da müssen wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, dass wir eben in dieser Haltung bleiben, dies von ganzem Herzen von Jesus zu erbitten, ne? Dass es so echt ist. Und wer dann ruft und schreit zu Jesus und zu Gott, dem Vater, wird auch die Vergebung von Schuld und Sünde erfahren, ne? Der wird auch die Freisetzung von der Sünde erfahren, eben dass er nicht mehr in diesen Ketten und in diesen Gefängnissen leben muss. Und wenn wir voller Vertrauen sind, dann wird der Vater handeln, weil er schaut auch auf unseren Glauben. Er schaut darauf, wie wir in unserem Herzen, was wir da für einen Zustand haben, ob wir ihm wirklich glauben. Na? Im Glauben und im Vertrauen gehen wir also in das Reich der Himmel ein und bleiben dann im Glauben und im Gehorsam auch drin. Und ein kleines Kind, wenn wir uns ein kleines Kind anschauen, es vertraut auf jedes Wort seiner Eltern. Ne? Wenn du dem Dreijährigen sagst, na, das neue Auto, was wir kaufen, das ist blau. Nie im Leben würde es auf die Idee kommen, dass der Vater es angelogen hätte und dann eventuell ein rotes Auto kommt die Woche drauf. Nie im Leben. Da hat er keinen Zweifel dran, der Dreijährige, dass der Papa ihn angelogen hätte, haben könnte in dieser Sache. Und so sollten wir auch Gott dem Vater glauben. Ne? In der Bibel selbst finden wir das auch wieder. Ne? Diese Beziehung so zwischen Eltern und Kindern. Und zwar finden wir diese im Lukas 11, Verse 11 bis 13. Wer von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm anstatt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ja, also auch hier in der Bibel finden wir das sogar beschrieben, so als Beispiel dafür, dass Gott denen den Heiligen Geist geben wird, die ihn bitten. Aber hier ist auch die Beziehung zwischen natürlichen Eltern und Kindern beschrieben. Ne? Nie werden liebende Eltern ihren Kindern zum Beispiel anstatt des Eis denn den Skorpion geben oder so, weil sie genau wissen, der Skorpion schadet. Ne? Und genauso können wir uns auch auf den himmlischen Vater ganz verlassen. Ne? Im Vaterunser beten wir dies dann auch, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe. Und wir können uns auch darauf verlassen, wenn wir dies beten, dass dann sein Reich auch mitten unter uns sein wird. Dass sein Reich in uns sich ausbreitet und um uns herum. Und wenn wir es aufnehmen wie ein Kind, dass wir dadurch auch hineinkommen. Da habe ich jetzt noch eine andere Stelle, wo der Herr Jesus das in Markus erwähnt. Markus 10, Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Also auch hier finden wir wieder diese Passage, dass wir eben, wenn es darum geht, zu Gott zu kommen, sein Leben in Ordnung zu bringen, Jesus auch das Leben zu geben und dass es ganz neu werden kann, dass wir dieses annehmen sollen wie ein Kind vielleicht ein Geschenk annimmt. Ne? Das wird es auch nicht ablehnen und sagen, nö, das packe ich jetzt nicht aus und interessiert mich jetzt nicht. Habt ihr schon mal ein Kind gesehen, was ein Geschenk einfach in der Ecke stehen lässt? Ich noch nicht. Ne? Und wenn es also darum geht, das anzunehmen und auch dann weiterführen, wenn wir im Glauben leben, diese Prinzipien annehmen, die wir in der Bibel vorfinden, die uns helfen, im Glauben zu leben. Auch diese sollten wir wie Kinder annehmen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Also können wir als Glaubende das ganze Wort Gottes nehmen und können darin leben. Ne? Und können alles auch Stück für Stück annehmen, uns jeden Tag auch mit anderen Bibelstellen beschäftigen, mit einigen vielleicht auch länger, um diese Dinge, dass sie wirklich hervorkommen in unserem Herzen, die Gott, der Vater, vorbereitet hat. Genau. Und dabei müssen wir uns auch im Prinzip ein Stück weit verhalten wie Kinder, dass wir diese Dinge glaubend annehmen und nicht so wieder im Verstand, das kann doch gar nicht sein und wie soll denn das möglich sein? Ja. Und nun wollen wir uns einfach mal ein paar Punkte anschauen, die wir jetzt für unser Glaubensleben von Kindern lernen können. Und da habe ich mal als ersten Punkt auf meinem Zettel, dass Kinder Vertrauen haben. Kinder haben ganz viel Vertrauen. Im Psalm 37, Vers 5 heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird's wohl machen. Bei mir war es immer so, ich habe immer dem Herrn die Sachen hingelegt. Und wenn ich dann mit Beten fertig war, was kam? Der Zweifel. Aber nun muss ich ja, ist ja die Verheißung so gegeben, dass ich das den Herrn hinbringen kann, die Sache, die mich gerade beschäftigt. Und ich muss ihm aber auch vertrauen. Dann wird er handeln. Wenn ich dem Herrn die Sache nur hinbringe und bin dann voller Zweifel und bleibe auch voller Zweifel, dann ist mir nicht zugesagt, dass er handeln wird. Also musste ich wirklich lernen, dann diese Gedanken, diese Zweifelgedanken immer wieder beiseite zu schieben und zu sagen, ich vertraue auf Gott, er wird handeln gemäß seines Wortes. Und mir das so lange auch betend zu sagen und auch zu proklamieren, bis das bei mir drin war. Ne? Bis mein Verstand so weit war, okay, ich glaube. Ne? Ich glaube jetzt meinem Herrn, er wird handeln, er wird es gut machen. Also, Kinder haben vollkommenes Vertrauen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, mal so als Beispiel, ich habe unseren jüngsten Sohn auf dem Arm, der jetzt ein Dreivierteljahr alt ist, er würde nie im Leben auf die Idee kommen, ich könne ihn fallen lassen. Also ein Dreivierteljahr altes Kind wird nie daran irgendwie zweifeln, wenn er beim Papa auf dem Arm ist, oh, hoffentlich hält er mich gut genug fest und hoffentlich kann mein Papa mich auch den ganzen weiten Weg hier hochtragen. Nie. Er hat volles Vertrauen, er genießt die Nähe zu Vater und Mutter gleichermaßen und wird nie daran zweifeln, dass Vater und Mutter ihm etwas Böses tun werden oder nicht richtig auf ihn aufpassen. Na? Genauso auch unsere Dreijährigen hier in der Gemeinde. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dreijährigen Jungs heute früh schon gefragt haben, was es heute Abend zu essen gibt oder was wir nächste Woche machen oder ob wir, was sie dann nächste Woche vielleicht anziehen sollen oder was die Mama wohl kochen wird und so weiter. Nein, sie leben im Jetzt und sie vertrauen ihren Eltern, dass sie gut für sie sorgen, ne? Dass die Eltern für sie da sind. Ne? Sie haben dieses vollkommene Vertrauen, dass die Eltern das alles so gut machen werden, dass sie sich um nichts Gedanken machen müssen. Und nein, sie sind völlig sorglos. Sie machen sich um nichts Gedanken. Was ich früher immer so auch gehört habe, naja, geh noch nicht ohne Jacke raus, nicht, dass du krank wirst. Sich auf solche Ideen kommen Kinder nie. Oder hoffentlich erwischt mich diese und diese Krankheit, die rumgeht, nicht. Nee, das hört man von Kindern nicht. Sie sind völlig sorglos und vertrauen völlig darauf, dass es ihnen gut gehen wird und dass die Eltern für sie sorgen werden. Wir lesen mal eine Begebenheit von Jesus und Petrus aus Matthäus 17. Es noch nicht. Genau. Matthäus 17 ab Vers 24. Und zwar geht es da um die Tempelsteuer. Der Petrus musste also schon, wo er mit Jesus unterwegs war, lernen, wie ein Kind zu glauben und zu vertrauen. Und zwar ging es darum, dass sie was bezahlen mussten, ihre Steuern. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen. Er sagt, doch, macht er, habe ich jetzt mal hinzugefügt. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden. Da aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf eine Angel aus, nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Den nimm und gib ihnen für mich und dich. Das waren Petrus so die ersten Lektionen in Sachen kindlicher Glaube und Gehorsam. Wie hätten wir gehandelt, wenn jemand zu uns sagt, dass du deine Steuern bezahlen kannst, dann geh mal in den Zubau, wirf deine Angel aus und der erste Fisch, den du findest, der hat dann das Geldstück im Maul. Wenn wir wieder nach dem Verstand gehen, ist die Wahrscheinlichkeit so 1 zu 1 Million oder noch viel kleiner, dass der Fisch wirklich das Geldstück im Maul hat. Aber die Frage ist, vertrauen wir, glauben wir über das Verstandesmäßige hinaus? Ne? Gott gegenüber brauchen wir kindlichen Glaube, ne? Und Gehorsam. Und dieser kindliche Glaube zeigt sich dann im Gehorsam auch in Situationen, wo der Verstand Purzelbäume schlägt und wo wir eigentlich denken, es geht nicht. Wie soll das gehen? Nein, funktioniert nicht. Und wir brauchen dieses kindliche Vertrauen gegenüber diesem lieben Vater, so wie die Kinder. Das können wir von ihnen lernen. Wirklich in diesem kindlichen Vertrauen zu sein und zu sagen, okay, Vater, ich vertraue dir, was du sagst, ist richtig. Und wenn mein Verstand dreimal mir sagt, es kann nicht sein, ich vertraue dir. Und da sind wir alle im Lernprozess. Und ich habe es jetzt bei mir persönlich gemerkt, dass so mein kindlicher Glaube so in den alltäglichen Herausforderungen so ein bisschen geschult wird vom Vater. Na, er ist ja treu und er ist auch geduldig. Und da nimmt er so in kleine Alltagssituationen, wird man dann getestet. Bei uns war es jetzt so, wir waren im letzten Jahr etwas zu zögerlich mit unserer diesjährigen Urlaubsbuchung und haben das eigentlich viel zu spät gemacht, erst im Januar. Und für die 7 Personen da noch was zu finden, war theoretisch unmöglich. So, was hat der Markus gemacht? Hat die Personenzahl eines runtergenommen. 2 Erwachsene, 4 Kinder. Aber wir haben ja 5 Kinder mit. So habe ich gebucht. Habe die Frau dann angerufen, habe gesagt, ob das so okay ist, wenn wir zusätzlich noch ein Baby mitbringen. Ich muss dazu sagen, bei 7 Personen kam noch kein Treffer. Bei 4 Kindern kam ein Treffer. Und habe die Frau dann angerufen, habe gesagt, ist okay, wenn wir noch ein Baby mit haben und ob sie noch Reisebett hat. Sagte, ja, das ist in Ordnung. Ich habe ein Reisebett und ich habe so einen Kinderhochstuhl, das passt schon. Und sie zahlen halt noch einen kleinen Betrag mehr und dann geht es in Ordnung. Eine Woche vorm Urlaub melde ich mich bei der guten Frau, schreibt sie zurück. Also ich hatte mich eigentlich nur gemeldet, dass wir dann kommen und dass alles da geht und so. Eine Nachricht geschrieben, schreibt die auf immer zurück. Na, wie ist denn das? Seid ihr jetzt 1 Erwachsener und 5 Kinder oder 2 Erwachsene und 4 Kinder? Ich dachte, uiuiuiui, nicht, dass die Vereinbarung vergessen hat. Haben wir eine Stunde nochmal ein bisschen gezappelt sozusagen. Haben nochmal zurückgeschrieben, wie das jetzt so war. Und ja, dann schrieb sie zurück, ja, jetzt erinnere ich mich so ungefähr, jetzt, ihr seid doch zu 7. Und es geht schon in Ordnung. Aber da habe ich gedacht, na, nicht, dass die sagt, hier, zu 7 dürft ihr nicht anrücken. Und hat alles vergessen. Das war schon ein bisschen, ja, es war nicht ganz so gut geplant, aber der Herr hat es gut gemacht und er hat das bewahrt, dass wir dann doch in Urlaub fahren könnten. Das nächste war, was ich vergessen hatte, ihr zu sagen, dass ich einen Anhänger mitbringe. Dann waren wir dort und da sagt sie, was ist denn das? Sie haben einen Anhänger mit, wo soll ich denn den hinstellen? Ich sage, ich weiß auch nicht, tut mir leid, habe ich vergessen zu sagen. Haben wir dort ein bisschen gebastelt, das vor ihrer Garage alles hinzukriegen und so weiter. Ich habe da eine Weile gemerkt da draußen, bis ich das so untergekriegt hatte, dass alles Anhänger und Auto hingepasst hat. So, eine halbe Stunde später klingelt es, nee, so geht es nicht, wir müssen das ganz anders machen. Uiuiui, da dachte ich schon, wir mussten jetzt den Anhänger hinstellen, irgendwo in Paris oder was. Nee, wir machen das anders. Ich fahre mein Auto raus und der Anhänger kommt in die Garage. Ist nicht selbstverständlich. Hat ihr Auto rausgefahren, der Anhänger kam in die Garage und hat gesagt, nee, ich lasse das Auto draußen stehen, irgendwie muss ich es ja jetzt machen. Und sie parken dann halt hier. Aber das ist nicht selbstverständlich. Die hätte sie mir sagen können, ja, bringen sie den Anhänger hin, aber wo sie wollen, aber hier kann er nicht stehen. Ne, der hätte da gestanden. Na? Das sind alles so kleine Versorgungspunkte vom Herrn, wo so dieses Vertrauen so ein bisschen geschult wird. Ein anderes Mal war der Papa wieder etwas planlos gewesen und hatte bei der Wanderung die Kekse vergessen. Die Kinder haben gemurrt. Was sollen wir hier? Jetzt hast du nicht mal Kekse mit. Es waren nur leere Kekstüten und ich habe gedacht, da wäre noch was drin. Völlig falsch. Der Vater wäre planlos gewesen, die haben alles gedacht. Auf jeden Fall hält neben uns ein Auto an. Und was wollt ihr? Kekse? Ich hab welche. Auf einmal steigt die Frau aus, hält uns eine Brotdose hin. Hier könnt ihr Kekse essen. Die zerlaufen wir sowieso im Auto, so nach dem Motto. So konnten wir alle Kekse essen. Dann stieg die Frau wieder ein und das Auto fuhr weiter. Also der Herr sorgt auch für fehlende Kekse im Urlaub. Ist es nicht schön? Also wir lernen sozusagen im Kleinen, ne, dass Gott treu ist. Und dass Gott für uns ist, auch wenn wir mal was vergessen haben. Also ihr merkt schon, ich habe relativ viel vergessen für einen Urlaub irgendwie zu planen oder zu machen, aber der Herr war treu und gnädig und war dennoch bei uns und hat auch dafür gesorgt. Also wir wachsen so in kleinen Situationen, in so kleinen Alltagssituationen, wo Gott uns einfach zeigt, wie treu er ist und wie sehr wir ihm doch vertrauen können, also auch bei Keksen. Dann haben wir auf der Urlaubsfahrt, das war so ganz interessant, hatten meine Kinder langes Hörspiel laufen von Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors. Und da haben wir schon gemerkt, naja, wir wachsen noch im Kleinen, aber dieser Mann musste schon in größeren Dingen Glaube und Vertrauen haben. Zum Beispiel hatte er damals eine Grenzüberfahrt von Bulgarien nach Rumänien. Und er hatte schon eine sehr weite Wegstrecke zurückgelegt, um überhaupt nach Bulgarien zu kommen und etliche Kilometer mehr gefahren, weil er ein Visum nicht bekommen hatte für Jugoslawien. Und wo er dann von Bulgarien nach Rumänien kam, hat er so eine Warteschlange gehabt, wo er warten musste und hat vor sich gesehen, dass die Grenzbeamten jedes Auto völlig zerlegt haben. Sitze raus, alles ab, hier, da, dort geguckt, überall ganz pingelig nachgeguckt. Und jedes Auto vor ihm hat in dieser Kontrolle mindestens 3/4 bis 1 Stunde gebraucht. Da hat er gedacht, ne, die finden die Bibeln. Da kann ich machen, was ich will, die finden die. Und die waren ja verboten. Was hat er gemacht? Herr, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Und hat 3 oder 4 Bibeln auf den Beifahrersitz gelegt und hat gesagt, so, ich vertraue dir jetzt. Die könnt es ruhig sehen, was die dann machen, werde ich sehen. Auf jeden Fall, wo er ranfuhr, also wirklich vor ihm, hatten sie jedes Auto fast die Stunde kontrolliert und auseinandergenommen, zeigt er kurz seinen Pass, der Grenzbeamt sagt, gut, weiterfahren. Und er kam durch. Und er konnte diese Bibeln nach Rumänien bringen. Na? Und nach ihm die Autos, da hat er dann nochmal geguckt, weil er ganz verdutzt war. Na, er hatte ganz anderes erwartet. Wurde auch wieder zerlegt. Nur er nicht. Also das ist völlig erstaunlich, was so geschieht. Ne? Und ich wachse jetzt im Kleinen und von anderen hört man halt schon dann sowas. Mal sehen, wo man da überall noch hineinwächst. Und so lernen wir einfach Schritt für Schritt dieses vollkommene Vertrauen zu Gott als einen liebenden Vater. Wie ein Kind zu seinen Eltern. In allem, was Gott uns anweist. Und wir lernen halt jetzt erstmal im Kleinen, und dann kann uns der Herr über mehr setzen und in Größeres führen. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist uns auch verheißen, ne? Aber es heißt, wer an mich glaubt. Und ohne diesen Glauben können wir nicht die Werke tun, die unser Herr Jesus getan hat. Aber wir können durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der uns darin leitet, im Glauben auch wachsen, damit, dass wir uns mit dem Wort Gottes intensiv auseinandersetzen und uns führen lassen von seinem Geist. Und auch der Petrus musste später noch in ganz andere Sachen hinein, wo er auch im Glauben stehen musste. Und wo er das, wo er unterwegs war, mit Jesus einfach anwenden musste. Ohne Jesus noch direkt neben sich zu haben. Er hatte den Heiligen Geist, er war im Heiligen Geist getauft. Und für ihn war es dann nur noch dran, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und so kam er dann in diese Situation aus Apostelgeschichte 3, Verse 3 bis 8, wo sie auf diesen Mann an der Tempelpforte trafen. Also sie gingen zum Tempel und da war ein Mann, der von Mutterleibe an lahm war und wurde herbeigetragen und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er gab aber Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Mal bis dahin. Also es kommt hier auch wieder auf unseren Glauben an, der unabhängig von der Länge der Gebete ist. Ne? Es kommt darauf an, dass wir Gott glauben, wie er ist und dass er heilen will. Ne? Wir hatten das heute auch in der Anbetung, dass Gott heilen will. Und es ist unabhängig von der Länge des Gebets. Es ist einfach nur unser Herzensglaube. Ne? Glauben wir Gott, dass er heilt, dass er heute noch der Herr ist und der uns wiederherstellt, wie diesen Mann, der hier an dieser Pforte war. Und dein und mein Herzensglaube wächst, wenn wir voller Vertrauen auf den Herrn schauen, wenn wir voller kindlichen Vertrauen an alle Zusagen von Herrn, die wir lesen und hören im Wort Gottes, wenn wir darüber nachdenken, dann wächst unser Glaube. Und in solchen kleinen Alltagssituationen, wenn wir das dann erleben, dass Gott treu ist, dass Gott Wunder tut, dann wächst unser Glaube auch noch einmal. Und wir würden dazu mal noch eine kurze Situation aus Apostelgeschichte 14 lesen, wo das noch einmal kurz erklärt ist. Ne? Apostelgeschichte 14, Verse 8, ab Vers 8. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden. Und als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Und hier steht dann auch wieder dieser Satz: Und als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Ne? Jetzt ist die Frage, haben wir diesen Glauben? Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Glauben und dieses Vertrauen haben, wie eben unsere Kinder ihn auch zu uns als Eltern haben. Ne? Und dass wir dem Vater auch so vertrauen, wie unsere Kinder ihren Eltern vertrauen. Was der Vater sagt, das ist so und wird einfach gemacht, ohne weiter drüber nachzudenken. So sind unsere Kinder. Und da können wir hineinwachsen. Und wir sehen ja schon, wie dann die Werke aussehen, jetzt hier bei Petrus in diesem einen Beispiel oder auch bei Paulus in diesem anderen Beispiel später dann, die Jesus getan hat. Ne? Und es ist, da muss dein Verstand, den kannst du, der sagt dir eigentlich, nee, das war schon jahrelang in der Ecke und der konnte nie laufen, wie soll er denn jetzt laufen können? Aber das müssen wir beiseite legen und müssen Vertrauen haben und Glauben haben auf einen großen Gott, der große Dinge bewirken kann. Und die will er auch durch uns bewirken. Haben wir ja vorhin in Johannes 14, Vers 12 gelesen. Also so viel, was wir von unseren Kindern lernen können in Sachen Vertrauen und Glaube. Erstmal. Dann der zweite Punkt, wie Kinder sich verhalten. Kinder machen sich abhängig. In dem Fall von den Eltern. Und so wie die Kinder sich ganz abhängig machen von den Eltern, sollten wir uns auch abhängig machen von Gott als dem Vater. Als Adam und Eva im Garten Eden diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wählten und seine Frucht aßen, hat der Teufel sie mit einer gewissen, ich sag mal so, Unabhängigkeit gelockt, mit einer Selbstbestimmung gelockt. Sie wollten selbst wissen, was gut und böse ist. Sie wollten es selbst festlegen, wie der Maßstab aussieht, der richtig für ein Leben sei. Und damit hat er sie gelockt. Und da sind sie eben in die Falle gegangen. Und wie viele Menschen wollen dies bei uns heute? Wie viele wollen selbst für ihr Leben bestimmen, was gut ist, was richtig ist? Aber so handelt kein kleines Kind. Ein kleines Kind weiß, dass es vollkommen abhängig ist von seinen Eltern. Und dass es ohne die Eltern nichts bringen kann. Wenn es die Eltern nicht hat, dann wissen wir, dann sind es Waisenkinder. Und die haben jetzt ohne, wenn es nicht irgendwo in einem christlichen oder staatlichen Werk aufgefangen wird, leben dann auf der Straße ohne jede Versorgung, ohne dass ihnen was gegeben wird. Und so ist es doch auch bei uns. Wie oft ist es bei uns auch so, dass wir denken, zu wissen, was gut und was böse ist. Oder selbst, dass wir selbst bestimmen wollen. Und das erkennen wir aber eben nicht bei den Kindern. Sie wissen, dass sie diese Abhängigkeit brauchen und sie wissen, dass sie diesen Schutz brauchen. Sie wissen, dass sie diese Versorgung brauchen und sie wissen auch, dass das, was die Eltern dann sagen, auch gilt. Und wenn wir in diese Welt hineinschauen, wie viele denken, sie könnten unabhängig sein, wie viele denken, sie können irgendwo einfach ihren Weg gehen. Wie oft hört man irgendwelche Sätze, hör auf dein Herz oder so. Tu, was dir gefällt, tu, was für dich gut ist. Wie oft steht es irgendwo in der Werbung oder was wird damit gelockt. Aber das Einzige, was dabei herauskommt, ist nichts außer der Abfall, von dem die Bibel spricht in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Und auch wir müssen aufpassen oder müssen darauf achten, dass wir erstmal diese vollkommene Abhängigkeit, die wir von Gott haben, erkennen, aber auch in unserem Glaubensleben, wenn wir eine Weile mit dem Herrn gehen, weiter dieser Abhängigkeit bleiben in jeder Sache. Wir müssen erkennen, dass wir nicht selbst stark sind. Kinder wissen es eben von Anfang an ihres Lebens, dass sie von den Eltern abhängig sind. Mit allem, was sie brauchen, wenden sie sich sofort an die Eltern. Wenn das Kind Hunger hat, sagt es einfach, ich habe Hunger. Und erwartet auch, dass es in der nächsten Viertelstunde, halben Stunde irgendwas zu essen gibt. Und wenn es erstmal ein kleiner Joghurt ist, um den kurzen Hunger zu stillen, bis das Mittagessen dann soweit wäre. Und genauso können wir auch unseren himmlischen Vater sofort jedes Bedürfnis mitteilen. Er weiß ja eh schon, was wir auf dem Herzen haben und was wir ihm mitteilen würden, was wir brauchen. Das steht in Matthäus 6, Vers 8, ist es uns verheißen. Aber er will eben, dass wir uns an ihn wenden, dass wir ihn anrufen, weil er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will die Beziehung zu uns, die soll ganz brennend sein, dass wir nahe bei ihm sind, dass wir ihm nahe sind. Darum geht es ihm, dass wir ihm nicht nur begegnen wegen so diesen Bedürfnisses, was wir gerade haben oder das, was wir einfach vor ihm bringen wollen. Er will, dass wir ihn um seiner selbst willen begegnen und dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Er will bei uns sein. Nein, noch mehr, Jesus sagt sogar in uns. Er in uns und wir in ihm. Und das lesen wir in Johannes 15, Vers 5, wo es um den Weinstock und die Reben geht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine vollkommene Abhängigkeit auch von Jesus, auch für jeden, der da glaubt. Na? Nur in ihm können wir wirklich die Frucht bringen, die er für uns vorbereitet hat. Und getrennt von ihm können wir gar nichts tun. Wenn wir mal ganz von vorn bei der Schöpfung nochmal anfangen, wo der Mensch gebildet wurde, hat Gott diesen Hauch, diesen Odem des Lebens dem Menschen eingehaucht. Also, selbst der Atem kommt von Gott, dem Vater, auch der natürliche. Sonst könnte keiner von uns existieren. Und auch, dass das Herz schlägt, ist einfach eine Gnade Gottes. Und ist einfach nur eine gute Gabe eines gnädigen, eines liebevollen Gottes, eines Vaters im Himmel. Und Jesus kam dann, um uns eben noch mehr zu geben, um uns einerseits das Leben zu geben, aber es auch im Überfluss zu geben, nach Johannes 10, Vers 10. Aber wenn Jesus uns einfach sagt, es ist nichts, was wir ohne ihn tun können, dann bleibt es auch nichts. Dann müssen wir aufpassen, dass wir auch die Sachen, wo wir denken, ja, das haben wir schon hunderte Male gemacht oder tausende Male und das sind wir so routiniert und das bringen wir doch so gut, dass wir selbst die ganz in ihm und mit ihm tun und in seiner Kraft. Na? Dass wir in keiner Sache auch hochmütig werden und denken, ja, jetzt sind wir doch routiniert und wir wissen doch, wie wir es machen, so haben wir es doch schon immer gemacht. Nein, in jeder Sache müssen wir uns ganz von ihm abhängig machen. Kolosser 3, Vers 17 sagt dazu, und alles, was ihr tut, im Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also, alles, was wir anfangen, alles, womit wir uns beschäftigen, sollte man erst mal fragen, ist es überhaupt der Wille Gottes, das zu tun? Und in seinem Namen, mit ihm zusammen, in seinem Frieden, in seiner Ruhe, in seiner Freude zu tun. Vielleicht ein Lobpreislied auf den Lippen und ihm die Ehre dabei geben. Und da sind wir in allem abhängig. Wie ein kleines Kind von seinen Eltern. Na, ich versuche auch noch so die noch so geringsten Sachen nicht ohne ihn zu tun. Auch wenn man zu Hause einfach nur mal aufräumen muss oder wenn man einkaufen gehen muss und so weiter, dann ist es wichtig, dass wir jede Sache mit ihm tun. Denn er gibt Leben, er gibt Freude, er gibt Frieden. Er schenkt alles, was wir hier vorfinden. Ich hatte da letztens einen Fall. Wir hatten eine verstopfte Dachrinne bei uns zu Hause. Und da nachhinein hat sich herausgestellt, dass ein großer Tennisball da drin hing und dass die deswegen verstopft war. Und ja, die Schrauben der Schellen, die waren ganz alt. Und die musste ich dann noch zum Teil auftrennen mit dem Winkelschleifer, weil die nicht mehr aufgingen. Und ich habe gedacht, naja, wenn du jetzt noch losfahren musst in den Baumarkt, um diese gewissen Schrauben zu finden. Ich hatte auch nicht wirklich die große Lust jetzt noch neue Schellen zu kaufen und was noch mal mehr Arbeit gewesen wäre. So habe ich einfach mal ein bisschen gewühlt bei mir zu Hause und geguckt, ob ich irgendwo eine passende Schraube für die jetzt noch vorhandenen Schellen finde, um das Fallrohr wieder zu befestigen, was zur Dachrinne dazu war. Und da habe ich überall gesucht und gemacht und da hatten wir von meiner Frau ihrem Opa, wo die Wohnung ausgeräumt wurde, hatte ich so ein kleines Werkzeugkästchen mal mitgenommen, weil er es ja eh alles nicht mehr braucht. Und da waren Schrauben drin, die haben genau gepasst und waren genau die richtigen. Und so sorgt der Herr für seine Kinder. Er weiß ja, dass ich jetzt nicht so viel Zeit zur Verfügung für so eine Sache habe, weil meine Frau mich ja mit den Kindern auch wieder braucht. Und so sorgt er für uns, dass wir auch noch genügend Zeit für die eigentlich wichtigen Dinge im Leben haben und dass die ganzen baulichen Sachen an Haus und Hof nicht zu lange dauern. Ne? Und so waren die Schrauben einfach zu finden. Ich musste nicht nochmal im Baumarkt und musste mich auch in der darauffolgenden Woche nicht nochmal drum kümmern, sondern ich konnte es an dem Samstag noch fertig machen. Das war sehr große Gnade und so merke ich, dass ich einfach in allem von ihm abhängig bin, auch wenn es um kleine Schräubchen geht. Dritter Punkt, was Kinder machen, was ich einfach so beobachtet habe. Wenn sich ein Kind was vorgenommen hat, wenn ein Kind was will, dann tut es die Sache mit voller Begeisterung und von ganzem Herzen. Ich habe es einfach mal so umschrieben, sind begeistert. Sie tun also mit voller Begeisterung, was sie wollen oder was sie selbst sich vorgenommen haben. Wenn also ein kleiner Junge, ne, wenn er so wartet, bis sein Papa nach Hause kommt und er hat schon so den Ball unter den Arm und hat sich vorgenommen, wenn der Papa nach Hause kommt, dann spiele ich mit dem Ball. So, dann kommt der Papa nach Hause, er kriegt das natürlich sofort gesagt, unabhängig davon, was der Papa alles so erlebt hatte an dem Tag, es ist egal. Und wenn der Papa dann sagt, nee, geht heute nicht und zu wenig Zeit und so, dann gibt es eher eine große Empörung. Und ja, der kleine Junge versteht das nicht und ist dann aber total begeistert, wenn er den Papa wenigstens überzeugen kann, wenigstens für 10 Minuten. Ja, 10 Minuten hast du doch wenigstens, so okay. Dann ist er voll begeistert und ganz happy und bricht in Jubel aus und freut sich ganz toll. Und so begeistert sollten wir als Gläubige doch auch für das Reich Gottes sein. Sollten wir doch sein, wenn es zum Beispiel heißt, auch heute Abend ist Gebetsabend und da denkt man früh schon, ja super, heute Abend ist Gebetsabend und da können wir den Herrn suchen und da können wir ihn preisen und da werden wir in seiner Nähe sein, auch wie schön wird das. Und ja, genau, so sollten wir doch an die Dinge herangehen, oder nicht? Oder auch wenn man sagt, die persönliche Zeit zu Hause, oh, heute Nachmittag, wenn ich heimkomme, super, ich gehe sofort in mein Kämmerlein, suche den Herrn und da ist er bei mir und ich in ihm und er bei mir. Wie wunderbar ist seine Gegenwart. Und so gehen die Kinder aber an Sachen ran, die sie sich wünschen oder vorgenommen haben. Mit voller Begeisterung, mit vollem Elan. Ich weiß da auch von unserer Sarah, wo sie kleiner war und auch jetzt manchmal noch, das, was sie sich vornimmt, macht sie den ganzen Tag ganz viel, ganz in großem Ausmaß und sie ist nicht zu bremsen. So, und so sollten wir doch auch mit dem Reich Gottes vorgehen. So sollten wir doch für Gottes Sache einstehen und uns den Weg von ihm zeigen lassen. In dem Wort Gottes heißt es ja auch, dass wir Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben sollen. Zum Beispiel in Matthäus 22, ab Vers 37 finden wir die Stelle. Ne? Und wer von uns, denke ich, einmal so die Gegenwart Gottes, so die Gemeinschaft mit Jesus geschmeckt hat, der wird nichts anderes mehr wollen. Dann sind die Prioritäten einfach so gesetzt, dass das Reich Gottes und sein, das, was er will, erstmal das Wichtigste ist. Ne? Zum Beispiel sind wir dann einfach fokussiert. Wir sind fokussiert auf sein Reich, wir sind darauf bedacht, dass es vorangeht, dass der Wille Gottes geschieht, dass es weitergeht, dass Menschen auch zum Glauben kommen, dass wir Zeiten haben, auch des Gebets mit ihm, dass wir Zeiten haben, wo wir ihm einfach begegnen können, wo wir Zeiten mit seinem Wort haben. Das ist dann einfach das Wichtigste. Und im Hebräerbrief, in Hebräer 5, Vers 14, wird sogar von Nachjagen gesprochen. Na, also dieser Sache des Reiches Gottes, wie nachzujagen, darauf völlig ausgerichtet zu sein und nicht abgelenkt. Das bedeutet, wenn jemand nach etwas hinterherjagt, lässt er sich nicht ablenken. Dann ist er nicht mit Sachen beschäftigt, die gar nicht dran sind, sondern er ist vollkommen ausgerichtet auf Jesus, auf seinen Herrn und geht der Sache hinterher. Und lässt sich von keiner Sache ablenken, die nicht nötig ist. Ne? Sondern ist vollkommen ausgerichtet auf den Herrn und sein Reich. wie es ja auch heißt zu uns, ne? Trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Und zum Beispiel, ein anderes Beispiel, wenn ein Kind auf seinen Geburtstag wartet, wir sehen das momentan zu Hause, ne? Wie oft haben jetzt unsere Kinder, die bald Geburtstag haben, schon von ihrem Geburtstag gesprochen und was es wohl geben wird und wieso die Wünsche aussehen, ne? Und genauso sollten wir auch auf das anbrechende Reich von Gott einfach ausgerichtet sein, ne? Dass wir ganz oft davon reden, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Wie es sein wird, wenn sein Reich anbricht. Wie es sein wird, in Ewigkeit bei ihm zu sein. Ne? Und das, was dir wichtig ist, davon redet man doch ständig, oder? Ne? Lukas 6, 45, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und das, was mir wichtig ist, das gebe ich doch auch an andere weiter. Ne? Das, was ich ständig im Kopf habe, davon will ich doch auch jedem berichten. Und schon bin ich ein Zeuge für das Reich Gottes. Bin ein Zeuge für seinen Namen. Bin ein Zeuge für ihn und für das, was kommt. Wie die Menschen darauf reagieren, ist die zweite Sache. Also kann ja jeder mal von uns auf das eigene Reden achten. Dann stellen wir nämlich fest, wie unsere Prioritäten gesetzt sind. Na, wenn ich einfach mal so darauf schaue, von was erzähle ich jetzt die ganze Zeit, wenn ich nach Hause komme, von was rede ich jetzt, dann merke ich, welche Sachen sind mir wichtig, welche Sachen gehen mir durch den Kopf, welche Sachen sind in meinem Herzen. Na? Also Kinder setzen das, was sie sich vornehmen, was sie planen, gewöhnlich an erste Stelle. Und so sollten auch wir das Reich Gottes, unseres himmlischen Vaters, bei uns an die erste Stelle setzen. Jeden Tag und zu jeder Zeit. Dann habe ich den vierten Punkt. Habt ihr schon mal Kinder gesehen, die völlig besorgt wurden? Kinder, die sich Gedanken gemacht haben, wie alles weitergehen soll. Nein, ich nicht. Wir lesen dazu mal aus Matthäus 6, ab Vers 25. Ist es noch nicht. Genau, jetzt sind wir langsam soweit. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, und jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also es ist sicherlich klar, dass kein Kind die Fragen aus Vers 31 stellen wird. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Na, wo werden wir unsere Wohnung haben? Und so weiter. Kinder stellen solche Fragen nicht. So sollten auch wir Erwachsene uns nicht um die irdischen Dinge sorgen, sondern darauf vertrauen, dass Gott uns gibt, alles, was wir brauchen. Dass Gott uns alles schenkt, was wir fürs Leben brauchen. Er weiß doch, lesen wir hier, dass wir dies alles benötigen, noch bevor wir ihn bitten. Das haben wir bereits vorhin schon gehört. Und er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was wir nötig haben. Er wird uns geben, alles, was wirklich nötig ist. Und da brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Und zum Abschluss dieses Textes sagt Jesus nochmal, dass wir nur auf den jetzigen Tag irgendwie bedacht sein sollen. Ne? Denn jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und nicht darüber nachdenken sollen, na, was wird morgen sein, was wird übernächste Woche sein, wie wird diese oder jene Sache ausgehen, die unsere Regierung beschließt. Nein, wir sollen auf den heutigen Tag bedacht sein. Und das zu erkennen, was der Vater für uns heute vorbereitet hat. Und wenn wir schauen, okay, was will Jesus heute tun mit mir? Was soll ich für ihn tun? Dann wird er uns auch alles geben, was wir wirklich brauchen. Denn, kommen wir zurück zum Vers 33, wenn wir zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, wird uns all dieses hinzugefügt werden. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn doch einmal so die Sorgengedanken doch überhand nehmen und wenn du nicht so richtig dieses Vertrauen und diesen Glaube an Gott, den Vater in dir spürst und eher voll Sorge bist, dann hören wir aus dem Wort, aus 1. Petrus 5, Vers 7 zum Beispiel, werft alle Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Oder auch im Philipper 4, 6 und 7, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne oder halt die Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also sollten wir stattdessen, dass wir uns weiter Sorgen machen, den Entschluss fassen, mit dem Beten schleunigst zu beginnen. Ne? Wir sollen dann in allem durch Gebet mitflehen, dass wir ihm deutlich alles hinlegen, was uns bewegt, was uns beschäftigt, vielleicht auch das, was uns traurig macht. Sollten aber auch zu dem Punkt kommen, wo wir ihm einfach Danke sagen. Danke, Vater, dass du mich erhört hast. So wie wir es von Jesus am Anfang gehört haben, bevor er den Lazarus auferweckt hat, wie er gebetet hat, danke Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. An diesen Punkt sollten wir dann kommen, im Ablauf des Gebets. Und dass wir ihm danken und nochmals danken, dass er uns helfen wird, dass er in unserer Situation, in unserer Not bei uns ist und uns auch führen wird, wie wir vielleicht auch wieder herauskommen oder vielleicht auch einfach die Not behebt durch sein Eingreifen. Dafür sollten wir ihm danken und fest auf ihn vertrauen. Und dann gibt es noch eine prima Zusage in Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Und wer das glaubt, der hat auch Frieden im Herzen. Der hat in Frieden im Herzen den Frieden Gottes, der eben auch unser Herz und unsere Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Na, wer das glaubt, bleibt in diesem Frieden, unabhängig von der Situation um einen herum, wie diese wohl aussehen wird. Und da können wir jetzt nochmal auf die Kinder schauen. Kinder haben ja sowieso schon eben keine Sorgen, weil die Eltern für alles sorgen. So auch wir Gläubige nicht, weil unser himmlischer Vater für uns sorgt. Und weil eben Kinder das nicht haben, sind sie auch nie in Unruhe. Also Kinder sind nie in Unruhe. Na, das folgt jetzt aus dem vorherigen Punkt. Und so sollten auch wir nie in Unruhe oder unter Stress Dinge angehen. Oder habt ihr schon mal, wenn wir jetzt wieder uns das Beispiel des Kindes hernehmen, weil Jesus hat es ja in die Mitte gestellt und gesagt, werdet wie die Kinder. Oder habt ihr schon mal ein völlig gestresstes Kind gesehen? Völlig unruhig und völlig hin und her. Und zum Beispiel, wenn das Kind sagt, ja, jetzt habe ich im Sandkasten gespielt, dann muss ich aber schnell noch die Runde Fahrrad fahren, dass ich die vor Mittagessen noch schaffe. Habt ihr schon mal solche Reden von Kindern gehört? So reden doch nur Erwachsene, oder? Oder ich muss, bevor die Mama das Essen auf dem Tisch hat, muss ich noch schnell das Bild malen. Das wollte ich schon lange noch machen. So redet doch kein Kind, oder? Doch? Das ist auch nicht gut. Na? Okay. Aber eigentlich nicht. Also ich habe es noch nicht gehört. Na? Das ist, vielleicht, weil sie es dann bei den Erwachsenen sehen, würde ich mal meinen. Aber von sich aus würde kein Kind auf die Idee kommen, einen riesen Tagesplan, also zum Beispiel mit 3 Jahren, zu entwerfen und zu sagen, das musst du heute machen und das musst du heute machen und das musst du heute noch schaffen und das musst du auch noch schaffen. Und wenn du das dann geschafft hast, musst du das auch noch erledigen. Nein, so sind eher wir Erwachsene. Genau, klar müssen sich die Kleinen um nichts kümmern, das machen ja die Eltern. Aber wir als Gläubige haben eben unseren himmlischen Vater, der sich um alles kümmert. Und dann können wir in Ruhe und Frieden und voller Vertrauen auch allen Erledigungen nachgehen, die wirklich nötig sind und die er uns natürlich auch zeigt. Ne? Aber wir dürfen als Erwachsene nicht getrieben sein von Umständen, Aufgaben oder Ähnlichem, sondern wie Jesus in der Ruhe Gottes jeden Tag das angehen, was dran ist. Jesus hat schon früh den Vater gesucht, früh am Morgen, um zu erkennen, was ist heute wichtig, was ist für diesen Tag auch dran. Und er kam dann dadurch immer an den Punkt zu sagen, okay, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, nicht mehr und nicht weniger. Und dahin sollten wir uns doch auch entwickeln, dahin sollten wir doch auch reifen und dazu hinwachsen. Und wenn du etwas dir vorgenommen hast oder etwas planst, dann merkst du ja, ob du darüber Frieden hast oder ob du darüber keinen Frieden hast. Und auch können wir dem Herrn jede Sache hinlegen, die wir tun wollen. Und wir werden merken, also ich habe das schon oft gemerkt, weniger ist mehr. Ich habe oft, wenn ich gesagt habe, okay, dann machst du halt heute bloß das und das und das und es wurde deutlich weniger, was dann eigentlich wurde. Aber die Sachen, die ich mit dem Herrn gemacht habe, wurden deutlich besser und waren deutlich gesegneter, als wenn ich mir so viel zu viel vorgenommen hatte und dann von einem zum anderen gerannt bin. Ne? Genau. Das ist nämlich auch eine Falle des Feindes, dass wir wie beschäftigt gehalten werden und dass wir viel zu viel irgendwo uns aufladen, sodass wir keine Zeit mehr für die Bibel haben, keine Zeit mehr fürs Gebet haben, keine Zeit mehr haben, Gott und den Herrn Jesus zu suchen. Er will uns damit auch vom Reich Gottes abhalten. Und deswegen müssen wir am besten in dem Gebet mit dem Herrn sortieren, was ist wirklich nötig und was ist eigentlich gar nicht nötig, was ist eigentlich vom Feind. Ne? Lukas 12, Vers 29. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe. Also hier die klare Anweisung vom Herrn Jesus, seid nie in Unruhe über keine Sache, über kein Ding dieser Welt. Und auch da können wir, denke ich, zumindest von einem Großteil der kleinen Kinder lernen. Das Einzige, worum wir uns Sorgen machen sollen, dass unsere Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. Das hat Jesus gesagt. Das soll unser einziger Beweggrund zu sein, sage ich doch mal, auch eine Sorge zuzulassen und sich darum aber dann auch zu kümmern, entsprechend und zu ihm zu kommen und das Leben in seine Hand zu legen. Zuletzt, zum Schluss, ich habe es auch noch im Lukas gefunden, den Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Na? Also es ist auch dort nochmal ganz deutlich, haben es jetzt an drei Stellen im Prinzip in den Evangelien, habe ich es zumindest gefunden. Und da macht uns Jesus schon deutlich, dass diese Haltung eines Kindes, ihm zu begegnen, ganz, ganz wichtig ist. Na? Und dass man auch, wenn ihr Kinder seht, sie gerne auch in dieser Richtung beobachten können, wie sie sich verhalten, wie sie tun. Ja. Und es ist doch wirklich diese große Liebe von Gott. Ne? Aus 1. Johannes, ab Vers 3, wo es heißt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Ein Kind hat keinen Zweifel an dieser Identität. Ein Kind sagt nicht, ja, hoffentlich stimmt der Vers und hoffentlich bin ich wirklich. Nein, Kinder haben dort keinen Zweifel. Und Johannes schreibt es auch im Vers 2 nochmal, in Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Punkt. Und ein Kind würde daran nie Zweifel hegen. Ein Kind wird es nie hinterfragen. Ein Kind wird nie die Worte eines liebenden Vaters hinterfragen. Auch so sollten wir genauso handeln, wenn wir diesen Abschnitt lesen, also 1. Johannes 3, 1 und 2. Denn das ist unsere neue Identität. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, eine weitere Zusage unseres liebenden Vaters, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und genauso kann jetzt natürlich jeder fragen, woher weiß ich denn zu 100%, dass ich wirklich in Christus bin, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass wirklich mein Altes vergangen ist und ich wirklich neu bin. Da gibt es eine prima Stelle in Römer 8, Vers 16, die würde ich gerne noch bringen. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und bei dem einen wird von dem Heiligen Geist gesprochen und dem anderen der Mensch, der ja aus Geist, Seele und Leib besteht, was wir erst ausführlich auch gehört haben und auch in dem Sommerbibelstudium ausführlich nachprüfen können, also Geist, Seele und Leib. Und dieser Geist ist ursprünglich tot für Gott in uns und wird neu und lebendig, wenn wir Jesus als unseren Herrn, Retter und Erlöser annehmen. Und dann können wir in diesen neu gewordenen Geist immer wieder erkennen und erfahren, ja, ich bin geliebt, ja, ich bin ein Kind Gottes, ja, ich gehöre zu ihm, ja, er ist mein Herr, aber er ist auch mein liebender himmlischer Vater. Und dann haben wir auch diese sogenannte Heilsgewissheit. Und das ist alles wieder im Glauben, wie ich das auch schon gesagt habe. Nach Galater 3, Vers 26 kommen wir durch Glauben da hinein. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und in diesem Sinne dürfen wir dann auch im Glauben sagen, dieses Abba Vater, was ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, diesen Ruf Vater, Vater, Abba, lieber Vater. Das ist kommt aus Römer 8, Vers 15, dass wir nicht mehr einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, wieder zur Furcht. Furcht bedeutet ja Angst, Angst vor Strafe oder Angst, dass man nicht genug hat zum Leben, sondern einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Und die Bibel erklärt uns sehr viel, dann weiterführend auch über die Sohnschaft, natürlich auch Tochterschaft in Jesus. Ja? Wir sollen ja alle heranreifen. Wir sollen auch alle lernen, reifen und wachsen. Na? Das ist jetzt der letzte Punkt, den ich jetzt noch kurz anfügen möchte. Dass Kinder reifen, wachsen und lernen. Und genauso sollen wir auch nach dem Wort Gottes zu reifen, Söhnen und Töchtern im Herrn werden, die aber weiterhin voll Glaubens und kindlichen Gehorsam sind. Denn in Römer 8, Vers 29 sagt uns die Schrift dann, die er vorher bestimmt hat, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wir sind dann vorherbestimmt, zu reifen, zu wachsen, zu lernen im Glauben, dem Bilde von Jesus gleichförmig zu sein, weil er will unser großer Bruder sein. Er will wie ein großer Bruder auch für uns sein und er will, dass wir nach seinem Vorbild, nach seinem Beispiel, wie er uns in seinem Wort gezeigt hat, wie man auf der Erde leben kann und Gottes Reich bauen kann, auch leben. Und da sollen wir hineinwachsen. Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Ich wiederhole jetzt nochmal die Punkte, die wir uns von den Kindern einfach nehmen können, die wir uns herausnehmen können, dass ihr es nochmal so habt. Also, Punkt 1 war, Kinder haben festes Vertrauen und Glauben, in dem Fall in ihre Eltern, wir gegenüber einem liebenden himmlischen Vater. Punkt 2 war, Kinder machen sich völlig abhängig von ihren Eltern. Wir sollten uns völlig abhängig machen von unserem himmlischen Vater. Punkt 3, Kinder sind völlig begeistert von einer Sache, sind vollkommen auf eine Sache ausgerichtet, die sie sich vorgenommen haben und wollen, wenn man sie vielleicht fragt, willst du nicht mal was anderes machen? Nö, wollen sie gar nicht. Viertens, Kinder machen sich keine Sorgen. Fünftens, Kinder sind nicht in Unruhe. Und der Punkt 6, den ich heute hatte, Kinder wachsen, reifen und lernen und werden auch erwachsen. Werden zu Reifen, Söhnen und Töchtern Gottes und entwickeln sich, sodass der Vater ein großes Wohlgefallen an ihnen hat. Ne? Und das soll er auch an uns haben. Deswegen lernen wir reifen, wir wachsen, wir setzen uns mit seinem Wort auseinander, fragen nach seinem Heiligen Geist und er gibt uns dann dieses Wachstum. Danke, Herr Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du uns die Grundwahrheiten deines Wortes erklärst. Und danke, dass du uns auch einfach zeigst, wie wir von kleineren Kindern lernen können, wie wir mit deinem Reich, wie wir dir begegnen, wie wir in dein Reich hineinkommen, wie wir zu dir kommen, wie wir erkennen, dass du unser Herr bist und wie wir erkennen, auch im Glauben und im Gehorsam mit dir zu gehen, wie wir auch lernen, in dir zu bleiben und du in uns, Herr. Und danke, dass wir das alles im Glauben, im Vertrauen, in voller Abhängigkeit annehmen dürfen, wie ein kleines Kind. Da danken wir dafür, Jesus. Wir danken dir, dass du der Herr bist. Wir danken dir, dass du jetzt auch geholfen hast, dass wir dein Wort, dass ich dein Wort austeilen durfte, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt genau das gibst, was er braucht. Dass jeder Einzelne genau das jetzt so für sich einfach festmachen kann und für sich behalten kann, was jetzt wichtig ist für ihn, Herr. Ich bitte dich, dass du an jeden unseren Herzen wirkst und uns die Gnade gibst, wirklich jetzt das, was wir gehört haben, dass wir es auch umsetzen können, dass wir voller Glaube, voller Vertrauen, dir gegenüber, voller Abhängigkeit, Herr, dir vertrauen können, Herr, und dir begegnen im Vertrauen und Glauben, dass du alles zum Guten wirkst, Herr. Danke, dass du auch gesagt hast, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Alles wird zum Guten dienen, Herr, weil wir dich lieben und wir vertrauen dir. Und so bitte begegne du jeden Einzelnen von uns. Begegne jeden Einzelnen, Herr, und hilf uns allen, fest auf dich zu vertrauen und zu glauben. Und danke, dass du uns auch dafür deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke für alle deine Zusagen, die wir jetzt hören durften. Und wir glauben dir, dass es Wahrheit ist und wir glauben dir, dass du uns auch weiterführen wirst. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen.